Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Freitag, den 20. Oktober um 10 Uhr, dass ihr wisst, auf welchem Wissensstand wir sind. Das ist ja in der aktuellen Phase sehr wichtig an der Börse, so viel wie gerade los ist. Wir haben so die erste Woche mit sehr vielen Zahlen gehabt. Da werden wir heute uns eingehend mit beschäftigen. Aber es ist gerade auch heute sehr viel am Aktienmarkt los. Viele fragen sich, ob sie Michael jetzt bald ähnlich wie Peter Wenning auch beim Arbeitsamt sehen, wenn sie so auf die Solaraktien schauen. Ja, Solar Edge, Enphase. Michael, was ist da los heute Morgen? Wie sieht's aus?
Ja, die Erholung, die wir genau vor einer Woche am Freitag gesehen haben, wo man so ein bisschen Hoffnung hatte. Nee, ich glaube Montag war es dann, genau freitags, ja nicht montags. Die ist aber mehr als verpufft, muss man sagen. Also die Stimmung kippt dann doch wieder eher sehr stark ins Negative, vor allen Dingen wieder so dritte, vierte Reihe, Nebenwerte, meine Herren. Also das ist wirklich, das ist ein Blutbad. Und ich hatte mir am Anfang noch ge gesagt, ne, die Zahlen sind zum Großteil eigentlich echt sehr gut. Jetzt muss man sagen, das sprechen wir auch gleich drüber, es gibt dann doch schon die ersten Einschläge. Und das Problem ist, die Marktreaktionen sind teils doch sehr harsch, ja, obwohl die Aktien eben schon sehr stark gefallen sind. Beispiel Solar Edge oder wir haben auch hier am deutschen Markt eine Dürr zum Beispiel heute, die wird auch komplett versenkt einfach. Das ist richtig krass, ja. Die Stimmung ist weiter sehr angespannt. Wir haben immer wieder dieselben Themen. Die Anleiherenditen, wir hatten bei den 10-Jährigen, ich weiß nicht, die 5% hatten wir erreicht oder hatten sie fast erreicht. Das gibt krasse Verwerfungen in den USA. Also die Bankbilanzen, die müssen das ja teilweise, also die weisen das aus. Man muss die Verluste ja nicht realisieren, aber zum Beispiel die Bank of America hatte mittlerweile, ich glaube, über 135 Milliarden an Buchverlusten, wenn sie diese Anleihen jetzt verkaufen sollten. Und das sieht wahrscheinlich bei jedem Hedgefonds, Bank und so weiter ähnlich aus. Also da brodelt es doch richtig, richtig gefährlich. Und gestern gab es wieder ein bisschen was von Jerome Powell, der gesagt hat, sie sind jetzt sehr vorsichtig, denn sie sehen das ja mit den Anleiherenditen, aber die Wirtschaft ist weiter stark und könnte eine weitere Straffung eben doch rechtfertigen. Ja, und das kommt halt überhaupt nicht gut an. Wir haben ja schon teilweise krasse, krasse ja, Auswirkungen einfach. Ne? Auf den ersten Blick macht die US-Wirtschaft weiter eine gute Figur. Die Arbeitskraftnachfrage ist weiter hoch. Auf der anderen Seite sieht man aber doch halt schon teilweise echte Einschläge, auch dort im Immobiliensektor und so. Also es ist echt, es ist sehr schwierig. Und hier heute ganz frisch aus Deutschland waren die Erzeugerpreise, ich muss gerade nochmal schauen, die sind gekommen und die sind so stark zurückgegangen wie seit 1949 nicht mehr. Ne? Was natürlich auch so ein Zeichen ist, dass die Wirtschaft hier nicht ganz so gut läuft. Minus 14,7% gegenüber dem Vorjahr und minus 0,2% gegenüber dem Vormonat. Das ist schon echt, das ist mal ordentlich, was die Rückgänge angeht. Also ich glaube, das ganze Inflationsthema mit der schwächelnden Wirtschaft hier in Deutschland, das wird sich bald erledigt haben und ja, vielleicht weicht dann auch der Druck von den Anleiherenditen. Gab ja auch, ich weiß nicht, hast du das gesehen, der Grund, wieso die Anleiherenditen in den USA so stark steigen. Es gab ja immer drei große Player, die Anleihen gekauft haben. Das war China, Japan, die waren ganz vorne dabei und die Fed ja selber. Und diese drei Player fallen eben aktuell weg. Gleichzeitig gibt es riesige Defizite. Also das gefällt dem Markt im aktuellen Umfeld halt gar nicht und sorgt dafür, dass wir heute auch wieder deutliche Minus sind im DAX. Unter 14.900 Punkten. Und die US-Futures, ja, schauen wir mal. Ne? Da war gestern auch ge ganz ordentlich Druck auf der Pumpe. Naja, aber gut. Level geht weiter, gell? Hast du gesehen, was gestern abging bei Solar Edge und Co.? Hast du dir mal angeschaut, was da gerade vorbörslich passiert?
Nee, also nur das, was du mir erzählt hast, dass wir da überall zweistellige Kursverluste haben, also ein Blutbad, wie man es leider zuletzt öfters auch mal gesehen hat, aber ja, wir haben ja zuletzt immer wieder mal drüber gesprochen. Es hat so den Anschein, bei einigen hat man schon gesehen, Margen komplett weggebrochen, dass es halt doch sehr schwieriges Umfeld ist. Bei einigen hat man noch bessere Zahlen gehabt, aber dann waren die Aussichten sehr vorsichtig. Da hat man so gemeint, so, ich hatte ja mal so diese Anekdote gebracht mit der Kerze, die kurz vor Schluss nochmal so groß aufpufft und dann nach unten oder dann halt aus ist. So das Gefühl hatte man jetzt halt bei den meisten und es scheint sich jetzt auch so ein bisschen aktuell zu bewahrheiten. Ich weiß nicht, weißt du noch mehr? Was war jetzt so der große Auslöser dafür, dass es jetzt gerade so stark nach unten geht?
Genau, also ich hätte ja eigentlich gedacht, im Solarsektor, so langsam ist da wirklich viel Negatives eingepreist. Viele Aktien haben ja schon 70% oder so vom Hoch verloren. Dass wir aktuell in einer Nachfragedelle sind, das ist eigentlich jedem bewusst gewesen und dementsprechend haben auch die ganzen Analysten schon die Kursziele gesenkt. Und ein großes Problem sind eben auch die Finanzierungskosten, denn solche Solarparks und so weiter, das wird ja alles auf Pump gemacht, ja. Und dadurch, dass die Finanzierungskosten so hochgegangen sind, gibt es eben eine deutliche Schwäche. Bei den letzten Q2-Quartals, dann hatte ja zum Beispiel, glaube ich, eine Enphase schon einen relativ soften, will ich mal sagen, Q3-Ausblick gebracht. Gestern kam aber dann wirklich eine Hiobsbotschaft sondergleichen, muss man fast schon sagen, und zwar SolarEdge. Da war ich eh ein bisschen vorsichtig, weil jetzt auch noch das Thema Israel ist ja ein Unternehmen aus Israel. Die haben, glaube ich, so ein bisschen außerhalb von Tel Aviv ihr Hauptquartier, produzieren aber weltweit, ich glaube auch in Asien und teilweise irgendwo in Europa. Die haben jetzt gestern dann nachbörslich eine heftige Gewinn- und Umsatzwarnung rausgebracht. Sie hatten gesagt, nach den Q2-Zahlen, dass sie erwarten 880 bis 930 Millionen Umsatz. Jetzt sagen sie, dass es nur 720 bis 730 Millionen werden. Also, das ist mal wirklich eine brutalste Verfehlung, muss man sagen. Und Grund ist vor allen Dingen eine Nachfrageschwäche in Europa. Nicht nur, dass die Nachfrage einbricht, sondern es wird auch massenhaft storniert einfach. Und das ist natürlich so ein Cocktail an Nachrichten im aktuellen Umfeld, der überhaupt nicht gut ankommt. Die Aktie ist 25% im Minus. Also, das ist wirklich krass, muss man sagen. Und das, nachdem die Aktie ja schon vorab im freien Fall war. Und das zeigt natürlich, dass ja eben vielleicht doch noch nicht alles in dem Sektor eingepreist ist. Und Thema Sippenhaft, Enphase verliert 15%, eine SMA Solar, die haben ja sogar noch vor kurzem die Prognose angehoben, weil sie gesagt haben, das Geschäft läuft weiter ganz gut, sie sind noch ausgebucht, minus 17% heute. Ja, weil SMA Solar ist ja vor allen Dingen auch in Europa aktiv. Sie machen zwar, glaube ich, größere Projekte, aber wenn jetzt eine SolarEdge sagt, dass, ich glaube, seit September nochmal die Nachfrage eingebrochen ist oder sogar storniert wird, das kommt nicht gut an. Und beim Ergebnis Non-Gap hatten sie mal geschätzt 115 zu 135 und jetzt sagt man 12 bis 31. Also das ist halt wirklich, ne?
Aber bei SMA Solar hatten wir es ja auch das letzte Mal dann, das war ja so, dass die deutlich besser eigentlich nochmal Zahlen hatten als erwartet und dann aber die Aussichten halt sowieso schon, also eigentlich hätte das jetzt nicht so überraschend sein sollen für SMA Solar,
Ja,
sage
bei
ich jetzt
SMA
einfach
Solar, die haben
mal,
aber nur, die hatten ja dann gesagt, das dritte Quartal wird gut. Und daraufhin haben sie
ja.
Prognose erhöht, aber alle haben schon gesagt, so ungefähr, okay, ja, es liegt halt am Auftragsbestand. Was wird 2024? Deswegen war man die ganze Zeit auch so ein bisschen vorsichtig. Und ich habe gerade eben, das wurde bei uns auch im Discord gepostet, ich gucke das gerade nochmal rein. Das ist halt auch krass. Ich habe ja immer gesagt, also bei den Modulherstellern wäre ich eh vorsichtig. Es ist ein Massenprodukt und es gibt wohl riesige Lagerbestände. Bei diesen ganzen Themen mit Wechselrichtern, Speichern dazu. Ich glaube, da kommt irgendwann eine Erholung. Aber es gibt jetzt hier auf energiezukunft.eu gibt es auch nochmal einen Artikel zu den Modulpreisen. Die sind im freien Fall und es ist kein Ende in Sicht. Und die sind jetzt so stark gefallen, auch nochmal im letzten Monat, wie, ich weiß nicht, seit Ewigkeit nicht mehr oder sogar so schnell wie noch nie, weil eben aus Asien die Module reinkommen. Die stapeln sich wohl so brutal, die lagern alle überall in Rotterdam und mittlerweile werden die zu Untereinkaufspreisen oder zu Einkaufspreisen verkauft. Ja, die kriegen das Zeug nicht mehr los. Und das Verrückte ist ja, es gab ja mal diese Zeit, wo das alles knapp war. Da hat man die teuer eingekauft. Die liegen jetzt auf Lager und jetzt werden die Module immer billiger. Du hast ja riesige Abschreibungen auf da drauf, diese ganzen Zwischenhändler und so. Es ist ein selbstzerstörerischer Trend, steht jetzt hier auch. Ne? Das ist Es ist wirklich
Ja,
krass,
schwierig,
und da
ja.
muss man sich fragen, wann kommt hier überhaupt mal eine Trendwende? Vielleicht irgendwann 2024. Ich denke, es hängt brutal auch wieder mit dem Zinsniveau ab. Also wenn es Hoffnung auf Zinssenkungen gibt und dann vielleicht wieder solche Parks wieder in größerem Umfang gebaut werden, dann kommt eine Gegenbewegung. Aber aktuell, also die Stimmung ist so kaputt und heute Morgen wieder alles mit grünen Energien. Game over. Ne? Also ich habe keine Solar Edge im Depot, sondern Enphase, aber habe heute Morgen richtig eine auf den Deckel bekommen. Ne? Denn meine Position war schön im Plus, dann war sie gestern schon schwach, die Aktien. Habe ich noch überlegt, was machst du damit? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall, siehst du das? Ich bin so ein paar tausend Dollar erleichtert heute Morgen. Ne? Also es
Ja,
ist.
du hättest halt mich fragen sollen, weil dann hätte ich
Du
dir
hättest es
gesagt,
gewusst, gell?
ja, ich natürlich hätte ich das gewusst. Das hätte ich dir genau am Chart auch zeigen können, wieso das Ganze dann nach unten geht,
Also auf
ja.
jeden Fall, das wird heute ein bitterer Tag. Man muss dann mal heute jetzt gucken, ab 15:30, dann geht ja der Handel los, ob diese Nachricht dann mal zum Kauf genutzt wird, oder ob es ja, sich weiter schwer tut. Sie haben ja auch noch einen sehr schwachen Ausblick fürs Q4 gemeldet, das kommt vielleicht auch noch dazu. Also kurzfristig, ja, ich weiß nicht. Also nachkaufen würde ich jetzt auf jeden Fall nicht. Wenn ich jetzt schon drin wäre, ja, schwer zu sagen. Ne? Also bei Enphase zum Beispiel werde ich versuchen, heute irgendwie noch rauszukommen aus der Position. Ist aber auch bei minus 14%. Ne? Also, aber wo soll jetzt aktuell die Trendwende herkommen? Ne? Das ist
Schwierig, ja.
echt, ja, das ist
Sieht nicht
schwierig. Ich
so
sehe nur
danach
gerade
aus, ja.
Sunrun minus 8% und daher, also querbeet, diese ganzen Aktien werden heute wieder zerlegt. Ne? Also
Ja, das
es
hört sich
ist
nicht so
übel.
gut an, ja. Also eine Aktie, die aber zumindest mal so von den Zahlen her auch, ja, wirklich enttäuscht hat, fand ich, war Tesla, ja. Sag uns mal was zu Tesla. Wie hast du die Zahlen gesehen? Dann kannst erstmal du negativ abladen. Da kommt der ganze
Ja,
Frust von den
also meine Stimmung zu,
Tesla-Fanboys.
ja, wir haben ja letztens noch über Tesla gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, meine Stimmung ist neutral. Es gibt genügend Gründe zu sagen, Tesla ist echt gut und es gibt wieder neue Impulse, vielleicht für die nächsten Quartale. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, diese Preissenkungen, die werden sich ordentlich auf die Margen niederschlagen. Genau das hat man ja jetzt gesehen. Du kannst ja gleich mal gerne vier Zahlen durchgehen. Ich will nur gerade eine Sache sagen, wieso ich jetzt doch eher bearish bin für Tesla und da in den nächsten Wochen und Monaten, sofern wir jetzt nicht eine deutliche Aufhellung bei der Stimmung sehen, kaum Chancen sehe, dass die Aktie sich groß erholt. Denn der Wettbewerbsdruck allgemein wird ja nicht geringer, sondern vielleicht sogar noch stärker, weil es gibt kein Problem mehr bezüglich Angebot, sondern jetzt wirklich ein Nachfrageproblem. Das ganz, ganz große Problem ist, und da können wir gleich auch nochmal auf so ein paar Aussagen von Elon Musk rein eingehen. Er hat ja selbst gesagt, ja, wir haben uns jetzt erstmal selbst so ein Grab geschaufelt mit dem Cybertruck, denn es ist extrem komplex, seine Produktion hochzufahren. Er hat gesagt, ja, ein Prototyp zu bauen ist extrem einfach und den mal zu zeigen im Verhältnis, aber dann die Produktion hochzufahren ist extrem schwierig. Und wenn sogar er sagt, dass man bis 2025 mit diesem Tesla Cybertruck kein Geld verdient und keine Cashflows, keine positiven erwirtschaftet, dann kann das sogar sein, dass es sogar noch länger dauert. Dann ist er mit den Zeitangaben eher ein bisschen zu
Ja,
optimistisch.
wann hieß
Und
es da? Ja.
ja, wir haben ja gesagt auch, der Cybertruck, es war irgendwie klar, ne? Die Zahlen kommen, die werden wahrscheinlich nicht so gut. Irgendwas wird er raushauen, um die Stimmung weiter hochzuhalten, ne? Denn dieses Bewertungsmultiple, das Tesla hat, die werden ja nicht als Autobauer gesehen, sondern als Tech-Unternehmen. Und da musst du halt immer wieder was Neues bringen an Nachrichten. Und das war jetzt der Cybertruck. Aber die Aussichten, dass der jetzt halt für die nächsten 2 Jahre kein Geld bringt, das ist halt schon für mich eine große Enttäuschung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eingepreist war. Ich denke nicht, denn die Aktie hat auch gestern schwach eröffnet und dann auch schwach geschlossen und hat mit 10% Minus den Tag beendet und ich bleibe da eher weiter skeptisch. Aber du kannst ja mal ganz gern die Zahlen
Ja.
durchgehen. Du hast ja auch gesagt, die Marge, da bist du auch sehr skeptisch.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, die Marge hat sich besser gehalten, als ich gedacht hätte. Ich habe sogar 16x in den Raum geworfen. Wir waren ja im Vorquartal bei 18,2. Also mit 17,9% haben sie meine persönlichen Erwartungen deutlich übertroffen. Das ist aber auch so ziemlich das einzig Positive, was ich den Zahlen abgewinnen kann. Die Revenues, die sind nur um 9% gewachsen. Und ich meine, wir alle wissen, wo Tesla bewertungstechnisch steht, auch jetzt noch. Also ich habe mal gerade geschaut, in einer Woche sind sie zum 16% gefallen. Wir haben hier halt trotzdem Unternehmen, das so in KGV-Regionen zwischen 60 bis 70 in der Regel ist. Da dann Umsatzwachstum von 9% zu haben, gleichzeitig sind die Operating Expenses, also sprich die Kosten, um 43% nach oben gegangen und das Net Income, das ist um 44% zurückgegangen auf GAAP-Basis. Ja, also das ist schon eine wirklich sehr schwierige Situation aktuell, vor allem eben mit Hinblick auf die Bewertung. Das wäre ja alles gar nicht so ein Problem, wenn Tesla halt nicht so wahnsinnig hoch bewertet wäre, weil die meisten Autobauer, die wären froh, sie würden aktuell mit 9% wachsen. Bei Technologieunternehmen vielleicht noch mal ein bisschen anders, ja. Sie haben es halt auch probiert, so ein bisschen noch ja schön zu reden, zu retten. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Also sie bleiben dabei, dass sie nächstes Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge ausliefern wollen. Man hat ja langfristig mit 50% Wachstum bei den Auslieferungen damit sich gebrüstet. Da würde ich jetzt aktuell ein sehr großes Fragezeichen davor stellen, es sei denn, sie machen jetzt halt nochmal 3 bis 4 Preissenkungen, ja. Aber ich meine, da ist dann halt auch die Frage, wie rentabel ist das dann im Endeffekt, ja? Also wenn ich jetzt die Autos für immer günstiger verkaufe und dadurch dann mir halt die Gewinne und die Margen wegbrechen, dann muss ich ja im Prinzip jetzt darauf setzen, dass ich das autonome Fahren, also da würde man ja dann so argumentieren als Tesla-Aktionär, ja gut, die Autos, das ist sowieso nicht das, was ihnen langfristig den Gewinn bringen soll, sondern eben dann die In-Car-Käufe, wenn dann eben da mal so Apps und so weiter geschalten werden und dann eben im späteren Verlauf dann halt das autonome Fahren. Also das ist dann für mich schon eine wirklich sehr ultra langfristige Wette bei einem Unternehmen, das aktuell schon wirklich sehr hoch bewertet ist. Was auch immer wichtig ist bei Tesla, dass man mal noch ins Balance Sheet reinschaut. Die Inventories, die sind ja zuletzt wahnsinnig stark angestiegen. Da konnten sie jetzt zumindest mal vermelden, dass diese ein bisschen gesunken sind von 14,3 Milliarden im Vorquartal auf 13,7. Aber man sieht, das ist jetzt nicht wirklich signifikant nach unten gegangen. Also die Inventories nach wie vor wirklich sehr hoch. Ich persönlich muss sagen, ich fand die Zahlen wirklich enttäuschend, habe aber auch mit enttäuschenden Zahlen gerechnet, das haben wir schon letzte Woche gesagt. Und den Optimismus, den Sie jetzt aktuell auch in Ihren Aussichten verbreiten, also dass Sie damit rechnen, im nächsten Jahr in diesem schwierigen Umfeld 1,8 Millionen Autos zu verkaufen, wo Sie jetzt aktuell so bei einer Runrate von ungefähr 1,3 Millionen Stücken liegen, das finde ich auf jeden Fall sehr mutig. Also die Total Deliveries sind jetzt im aktuellen Quartal um 27% zum Vorjahresquartal hochgegangen. Also da sieht man, da sind wir auch von diesen Wachstumsraten wirklich weit entfernt aktuell. Also finde ich persönlich sehr schwierig. Ich fand es enttäuschend und ich bin da voll bei dir. Ich selber würde eine Tesla nie shorten. Ich habe gesagt, ich short sowieso nicht, ja, aber Tesla sowieso immer eine Aktie, wo es sehr schwierig ist. Aber auf dem aktuellen Niveau sehe ich bei Tesla wirklich gar kein Aufwärtspotenzial bei der Aktie. Also wirklich nicht im geringsten. Eher im Gegenteil. Es würde mich nicht wundern, wenn es hier noch weiter deutlich nach unten korrigiert in den nächsten Tagen und Wochen, ja.
Also ganz kurz nochmal, Revenue 23,35 Milliarden, du hast ja gesagt plus 9%, aber da
Ja.
wurden 790 Millionen mehr erwartet und auch beim Ergebnis 66 Cent, da wurden auch 73 Cent erwartet. Also auch dort wirklich ordentliche Verfehlung, das obwohl ja die Erwartungen schon deutlich gesenkt wurden, und das finde ich dann schon krass. Und
Ja.
querbeet zweistellige Rückgänge, das ist schon echt krass. Also das GAAP-Ergebnis ist um 44% gesunken, ne? Das ist schon krass. Und ich glaube auch der
Ja.
Free Cashflow, der war weit, weit unter Erwartungen. Auch der ist ja
Minus
massiv
74, ja.
runtergegangen. Also das
Ja.
Einzige, was gut lief, war, glaube ich, der Energiebereich und Storage. Da gab es
Plus 40%, ja, das
genau,
ist,
das ist
glaube
ganz
ich.
gut, und das ist
Aber
vielleicht nochmal so eine Sache, wo man sagt, okay, da könnte Tesla groß werden.
ja, nicht bei der
Aber
Bewertung, ja. Also ganz ehrlich, wir reden hier von 1,56 Milliarden Dollar Umsatz. Die Autos, die machen knapp 20 Milliarden. Also da sieht man schon mal das Verhältnis und dann eben eine aktuelle Market Cap von 700 Milliarden zu gerechtfertigen mit einem Energiestorage, das aktuell im Quartal 1,6 Milliarden macht. Also ich glaube, da jeder, der da selber nachrechnet, der weiß, also das jetzt als Argument zu nehmen, dass so eine hohe Bewertung aktuell gerechtfertigt ist, finde ich persönlich
ja, ich,
schwierig, ja.
da muss ich aber ganz kurz nochmal sagen, Bernstein, die sind aber schon immer, das ist ja, ich glaube, der Analyst, der hasst Elon Musk ganz scheiße. Der hat einen Kursdeal von $150 und er hat gesagt, ist the Tesla Story broken? Fragezeichen. Und da will ich jetzt nochmal kurz was sagen. Man darf nicht vergessen, ihr müsst mal auf den Aktienkurs schauen. Die Tesla-Aktie fällt zwar gerade, aber die ist ja dieses Jahr echt gut gelaufen und
Ja.
deutlich im Plus, ne? Also Tesla has more than doubled year to date, also hat sich dieses Jahr mehr als verdoppelt. Ich
Ja.
weiß gerade nicht, ob es jetzt nach diesem Drop gestern noch so ist, aber immer noch gut gelaufen. Despite 23er Earnings declining from $6 a year ago to $3. Also die Aktie hat sich mehr als verdoppelt, obwohl die Ergebnisse pro Aktie von 6 auf $3 gesunken sind. Tesla now trades at 200-fachem Free Cashflow Trading 12 Months, also bezogen auf die letzten 12 Monate, dem 200-fachen Free Cashflow oder dem 400-fachen Free Cashflow exklusive dieser EV-Credits, die sie da immer bekommen. Ne? Und we continue to believe that Tesla is a car company. Also sie sagen, Tesla ist kein Tech-Unternehmen, sondern ein Autounternehmen. Und dieser kompetitive Wettbewerb in der Autoindustrie macht es schwieriger, nachhaltig profitabel zu sein, ja. Und sie sagen
Ja.
halt $150. Also ja, und nach den Zahlen muss man wirklich sagen, es scheint so zu sein, ja. Tesla läuft nicht über Wasser, die Margen implodieren und es gab noch mal, gibt's auf Twitter, gab es eine ganz coole Zusammenfassung noch mal von so ein paar Aussagen, die Elon Musk auch getätigt hat. Ich muss mal gerade mal schauen. Die hatte ich mir hier extra aufgemacht, genau. Da ging es zum ersten darum, dass Elon Musk sehr besorgt ist wegen der hohen Zinsen. Ne? Und man darf nicht vergessen, in den USA, die meisten Leute finanzieren eben ein Auto und kaufen das nicht Cash. I am worried about the high interest rate environment that we are in. I just can't emphasize this enough, that the vast majority of people buying a car is about the monthly payment. Ne? Und wenn die, also die meisten kaufen das eben mit einer monatlichen Gebühr, also leasen die ganze
Ja.
Geschichte und ihm machen diese hohen Zinsen große Sorgen. Wenn die Zinsen hoch bleiben oder sogar höher gehen, wird es immer schwieriger für die Menschen, sich ein Auto zu kaufen. Ne? Aber gut, das ist jetzt im Endeffekt auch nichts ganz Neues, muss man sagen. Aber
Eben,
das ist
das
eben
hattest
so
du
eine
ja
kleine
gesagt schon.
Entschuldigung, würde ich mal sagen, ne? Wo er sagt,
Ja.
okay, das ist halt das Problem.
Ja, das ist halt das, was wir gesagt haben. Also schwieriges Umfeld, deswegen sehe ich da auch im nächsten Jahr absolut nicht diese 1,8 Millionen, ja. Aber ein Unternehmen, das auch erstmal nach den Zahlen abgeraucht ist, ja, liegt wahrscheinlich daran, dass ich vor kurzem nachgekauft habe, ist ASML gewesen, aber die haben sich dann
Ich hätte sie
relativ.
aber sagen können, dass sie nachher
Genau.
nochmal
Ja, eben, ja,
runtergeht.
genau. Wir können es immer beim anderen Invest sagen. Ja, stimmt. Ich hätte auch mal dich fragen sollen vor den Zahlen. Da hätte ich doch noch mal schnell verkauft. Ja, aber sie sind, also wenn ich es richtig gelesen habe, 5% runter, dann aber so bei 1,5% minus im Endeffekt rausgekommen. Man hat eigentlich durch die Bank weg eher enttäuscht dieses Mal bei den Zahlen. Ich persönlich muss sagen, wenn man das zum Vergleich zum Vorjahr nimmt, waren sie trotzdem sehr gut. Also die Net Sales, sie sind von 5,8 auf 6,7 Milliarden angewachsen. Das Gross Profit deutlich im zweistelligen Bereich von 3 Milliarden auf fast 3,5 Milliarden, also deutlich zweistellig, sind so ungefähr 15% im Kopf überschlagen. Und das Net Income von 1,7 auf 1,9, auch das zweistellig angewachsen. Was sehr enttäuscht hat dieses Mal, also die Analysten zumindest, oder ich weiß nicht, wen es enttäuscht hat, ich weiß nicht, vielleicht auch den ein oder anderen Privatinvestor, die Value of Booked Systems, also sprich die Auftragseingänge, die sind massiv zum Vorjahr eingebrochen. Da waren wir bei 8,9 Milliarden im Vorjahr, jetzt bei 2,6 Milliarden. Dazu muss ich aber noch eines sagen, oder besser gesagt zwei Sachen. Also das Unternehmen selber hat ja auch gesagt, wir sind im Jahr des Überganges. Man hat ja damit gerechnet, dass so eigentlich eher 24 so mal der Halbleitermarkt ein bisschen einschläft. Das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen in dieses Jahr geschiftet, eben auch aufgrund anderer Ansätze, also aufgrund von anderen ja, Einflüssen, sage ich jetzt mal. Was man aber dabei nicht vergessen darf, ja, natürlich, das ist ein großer Einbruch des Einganges, aber wir haben hier immer noch ein Auftragsbuch, das mit knapp 35 Milliarden Dollar bestückt ist oder Euro in dem Fall, ja. Also ihr müsst euch das mal hochrechnen, allein für die nächsten, also das sind so ungefähr anderthalb Jahre, sage ich jetzt mal, an Umsätzen. sind die Auftragsbücher gefüllt. Also das heißt, wenn gar nichts Neues mit dazukommt, hat ASML jetzt mal noch Aufträge für 1,5 Jahre, und dass natürlich nichts mehr dazukommt, ist natürlich völliger Quatsch, ja. Und auch bei ASML kommt das Ganze immer so ein bisschen in Zykliken natürlich, dass dann wieder eine neue Generation dann kommt, eine neue Stufe an Maschinen, dass dann da wieder sehr viel gekauft wird in einem Jahr und das Ganze dann eben wieder ein bisschen zurückgeht. Also die Auftragsbücher, die sind eigentlich, kannst du sagen, auf Jahre hingesehen so gefüllt, dass das überhaupt kein Problem ist, dass jetzt aktuell halt mal ein bisschen eine schwierigere Phase ist. Und das Schöne bei ASML ist ja dann, du siehst es dann halt auch nicht in den Zahlen. Also das ist nicht wie jetzt zum Beispiel bei Taiwan Semiconductor, die Zahlen sehen wir noch an, wo dann Umsatz- und Gewinnrückgänge da sind, weil halt weniger produziert wird. Das ist bei diesen Maschinen halt zumindest aktuell auch auf die nächsten Jahre hingesehen eigentlich eher nicht der Fall. Deswegen, ich persönlich bin eigentlich relativ zufrieden mit der Entwicklung nach wie vor gewesen. Ja, die Umsätze lagen unter dem Vorquartal, das muss man fairerweise mit dazu sagen. Aber für mich persönlich trotzdem kein Problem. Also die Entwicklung nach wie vor wirklich sehr stabil. Das Management hat jetzt selber auch nichts weiter ein groß Negatives gesagt oder irgendwas, wo jetzt einem die Alarmglocken schrillen sollten. Die Inventories sind noch ein bisschen nach oben gegangen. Ja, finde ich aber jetzt bei einem Unternehmen wie ASML nicht so weiter problematisch. Die werden ihre Maschinen ohnehin los. Da weiß man auch nie so genau, woran das jetzt genau liegt, dass jetzt da die Inventories nach oben gehen. Das ist ein bisschen anders, wie eben wenn du normale Ware wie jetzt ein Auto oder eben dann, ja, was weiß ich, Müsli-Riegel oder Oatly-Hafermilch verkaufst. Das ist bei diesen Maschinen doch ein bisschen was anderes dann, ja. Ich weiß nicht, hast du dir die Zahlen angeschaut, ASML? Wie fandest du sie selber? Der Markt, wie gesagt, hat es ja leicht negativ aufgenommen.
Ja. Also ich fand es positiv, dass der Markt die nicht wirklich extrem negativ aufgefasst hat, denn man hätte auch stärker reagieren können nach unten, aber da hat man, glaube ich, gesehen, dass der Markt da schon ganz gut vorbereitet drauf war. Ich meine, es gab ja schon ganz oft Meldungen, auch von TSMC, dass da Sachen verschoben werden, Projekte verschoben werden, dass die dann Anlagen auch erst später entgegennehmen wollen, weil sich die Erholung im Chipsektor verzögert. Deswegen hat es mich nicht so erstaunt, dass die Zahlen nicht ganz den Erwartungen entsprochen haben. Aber gut war, wie gesagt, dass die Aktie sich gehalten hat. Du hast ja gesagt, das größte Negative war der Auftragseingang. Der war 2,6 Milliarden. Ich glaube, da wurde fast das Doppelte erwartet im Endeffekt. Aber ja, Umsatz war minimal unter den Erwartungen. Die Bruttomarge war ja sogar besser. Fast 52% Bruttomarge, das ist schon krass. 50,5% wurden erwartet. Man bestätigt die Prognose für 2023. Im Q4 rechnet man mit 6,7 bis 7,1 Milliarden Umsatz. Da waren die Prognosen bei 6,91. Also auch dort trifft man im Endeffekt die Erwartungen. Und bei der Marge 50 bis 51%, da war die Prognose 51,2, ist ein Ticken drunter. Aber man hat ja gesehen, in den letzten Quartalen haben sie dann immer auch dann besser abgeschnitten. Also auch das ist jetzt nicht so negativ. Und 2024, haben sie gesagt, wird ein Übergangsjahr. Also man braucht vielleicht ein bisschen Geduld.
Ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Erbsenzählerei. Dann weißt du, wenn du sagst, Bruttomarge 51, 2. Ja, ey, dann kommt sie halt mal bei 50,8 raus. Ey. Ich meine, deswegen
ist halt manchmal, dass die Börse sich an solchen Kleinigkeiten aufhängt und dann völlig irre reagiert im Endeffekt. Ja. Ich erinnere mich noch, wann war das letztes Jahr? Das habe ich nicht verstanden. Da war zum Beispiel Cloudflare, das war das Problem, die waren nicht hoch bewertet. Da haben die irgendwie bei der Prognose wirklich, das war 1% tiefer oder so. Die Aktie hat 25% verloren.
Ja, das weiß ich auch noch.
Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber so ist die Börse halt manchmal drauf. Und hier muss man sagen, die Aktie hat sich ganz gut gehalten und ich gehe auch davon aus, dass die sich in dem Niveau jetzt irgendwo fängt, denn die Aussichten bleiben, wie gesagt, weiter gut. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt wie eine Rakete abgeht. Ne? 2024, Übergangsjahr. Die Analysten bleiben eigentlich alle trotz dieses schwachen Auftragseingangs optimistisch, haben so ein bisschen die Kursziele gesenkt. JP Morgan zum Beispiel hat gesagt, Kursziel 690, der Analyst hob in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht am Mittwoch die weit unter den Erwartungen liegenden Aufträge hervor. Dies könne am Markt zwar negativ aufgefasst werden, mit den neuen Restriktionen der USA gegenüber China und der Aussage des Chip-Ausrüsters hier von 2024 nicht sonderlich betroffen zu sein, sei aber möglicherweise auch der erhoffte Neustart gekommen. Sowohl mit Blick auf die Markterwartungen als auch auf die Lieferungen nach China. Also, das zeigt so ein bisschen, dass das jetzt alles nicht mehr ganz vom Himmel fällt, dass der Markt gut darauf vorbereitet war. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Aktie jetzt komplett weiter einbricht, aber Man braucht, glaube ich, ein bisschen Geduld, ne? Irgendwie schrittweise hier mal einen Fuß in die Tür zu setzen, kann, glaube ich, nicht schaden. Ohne
Geduld bei
Kaufempfehlungen.
ASML hat sich schon immer gelohnt in den letzten Jahren, ja. Wenn, jetzt könnt ihr mal hören, ich kann es euch ja nicht zeigen, wie sich das sowas dann nochmal wirklich negativ auf Ergebnisse auswirken kann. Das nämlich, wenn wir uns Taiwan Semiconductor anschauen, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ein Unternehmen, das ja teilweise absurd gewachsen ist in den letzten Jahren. Und die hat es jetzt aber halt mal richtig zerfetzt. Und einige, ich habe jetzt auch schon den ein oder anderen Artikel gelesen, wo geschrieben wurde, ob das ein Warnsignal an Nvidia-Aktionäre sein könnte. Die Net Revenues bei Taiwan Semiconductor, die sind um fast 11% zurückgegangen. 17,3 Milliarden US-Dollar. Das Gross Profit ist sogar um 20% zurückgegangen. Also der Rohertrag deutlich. Das heißt jetzt eben auch so im aktuellen Umfeld, ja, man kann jetzt nicht mehr so jeden Preis verlangen von den Chip-Herstellern. Also das ist jetzt nicht mehr so das einfachste Umfeld aktuell. Und das Net Income Attributable to Shareholders, das ist um 25% zurückgegangen. Also da seht ihr dann eben auch mal, weshalb ich ASML so, ja, cool finde im Halbleitersektor, denn selbst wenn mal gerade die Auftragseingänge zurückgehen, die Orderbücher, die sind so voll, oder ich sage immer Orderbücher, je nachdem, Auftragsbücher, die sind so voll, dass du halt trotzdem weiter am Wachsen bist dann, ja, und das gefällt mir eben daran so gut. Und eine Taiwan Semiconductor, ja, die hat es jetzt halt wirklich erwischt. Jetzt meine Frage an dich, Michael, ja, ist das jetzt ein Anzeichen dafür, für Nvidia-Aktionäre wie uns, müssen wir da uns jetzt Sorgen machen, oder ich fand jetzt so zumindest in den letzten Quartalen war Taiwan Semiconductor tatsächlich kein guter Indikator für Nvidia-Zahlen. Deswegen könnte das diesmal anders sein.
Ich denke, auch diesmal wird es kein Indikator sein. Ich glaube, ich meine es zuletzt ja auch gelesen zu haben, dass sie für Nvidia weiter sogar versuchen, die Produktionskapazitäten aufzubauen. Ich denke, es liegt eher an anderen Kunden, vielleicht aus dem Smartphone-Bereich weiterhin, der ganze
Ja.
Bereich mit Computerchips und so, da sieht es ja weiter eher nach einer Bodenbildung aus oder vielleicht haben wir die Talsohle durchschritten, aber dort ist eben aktuell, glaube ich, eher das Problem und bei Nvidia wird es, denke ich, weiterhin noch ganz gut laufen. Ich glaube nicht, dass das jetzt an der Nvidia liegt, dass die Zahlen schlecht sind, sondern eher an der Konkurrenz. Man muss aber auch sagen, auch bei TSMC, die Zahlen, die waren zwar jetzt nicht gut, aber wenn man sich die Marktreaktion ja anschaut, und übrigens, selbst ASML hat sogar danach positiv reagiert, ja? Denn anscheinend, ich habe es mir nicht genau angeschaut, wurden sogar noch negativere Zahlen erwartet. Die Aktie hat unterm Strich sogar positiv reagiert, lief aber auch die Zeit davor, ja seit, wann war das hier, seit Mai oder so ist sie eher abgebröckelt, hat irgendwie 20% verloren und sie haben ja auch schon, glaube ich, die melden die nicht fast jeden Monat irgendwie ihre Produktionszahlen zumindestens auch. Also der Markt wusste das im Endeffekt, ja.
Ja, auch von Taiwan hört man ja immer so, ich glaube, wie der Export ist, und da ist fast
Genau,
da
du
ist halt
hast das ja
irgendwie der
immer, das ist
Großteil
ähnlich wie Tesla,
Halbleiter,
ne?
ja.
Du weißt das
Genau.
ungefähr, ne? Also
Ja.
deswegen war
Und
das
man
jetzt nicht so ein Riesenschock für den Markt und insgesamt haben die Chip-Werte sogar unterm Strich habe ich positiv reagiert, weil das eben ja kein jetzt ist nicht vom Himmel gefallen, dass es hier nicht so gut läuft. Aber wie
Ja.
gesagt, ich bin gerade aktuell kein Nvidia-Aktionär. Mir ist das
Ah,
zu
okay.
heiß, aber ich glaube nicht, dass das an Nvidia lag, sondern dass bei Nvidia weiter gut läuft. Aber ob das halt noch reicht für weitere Kurssteigerungen, ja, das steht ja eh auf dem anderen Blatt.
Gucken wir mal, vielleicht, man könnte es ja auch so spinnen und sagen, dass Taiwan Semiconductor vielleicht sich nur wegen Nvidia besser als die Erwartung
Ja,
gehalten
wer
hat. Ja,
weiß,
also
genau.
vielleicht ist Nvidia aktuell das einzige Unternehmen, das
Ja.
produziert bei Taiwan
Ja,
Semiconductor. Das weiß man
genau.
natürlich nicht, ja. Aber ich würde sagen, wir schwingen dann mal direkt weiter nach Deutschland rüber zu meiner absoluten Lieblingsaktie. Ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht so oft drüber gesprochen bisher.
Ach ja, ich wusste gar nicht, was du meinst. Jetzt weiß
Ja,
ich's.
es ist
Okay.
meine absolute Lieblingsaktie. Ja, meine Follower wissen das. Das ist für mich so die Telekom 2.0. Das ist SAP. Das ist ja für mich so die Aktie, die ja den deutschen Technologiesektor, warum der so einen negativen Ruf hat. Denn in den letzten Jahren ist SAP eigentlich immer so ein verlässlicher Cashburner gewesen. Jetzt in einem Jahr sind sie jetzt um 40% nach oben gegangen und trotzdem ist die 5-Jahres-Performance nur knapp plus 30%. Also da sieht man mal so SAP. Es hat schon seine Gründe, dass die Aktie aktuell so ein bisschen negativ, ja, so ein Touch hat, sage ich jetzt mal. Ich muss ehrlich sagen, ich meine gehört zu haben, dass die Zahlen positiv aufgenommen worden sind. Ich fand sie nicht so prickelnd nach wie vor. Wir haben hier ein Unternehmen, das bewertet ist wie ein Technologieunternehmen, so mit Forward-KGVs von um die 20. Und wir haben hier ein Total Revenue-Wachstum von 4%. Also das ist jetzt irgendwie was, was mich nach wie vor nicht vom Hocker haut. Ich habe so das Gefühl, alles, was eben so von ihren normalen Software-Lizenzen, Supporten weggeht, das geht halt in die Cloud rüber. Das ist so ungefähr ihr aktuelles Wachstum. Also so der Shift sozusagen, ja, aber sie schreiben natürlich selber, Share of more predictable revenue, die geht jetzt nach oben, also dass es durch die Cloud halt sehr noch mehr predictable wird. Allerdings muss man dazu sagen, SAP, der Spruch kommt ja nicht von ungefähr einmal SAP, immer SAP. Die Umsätze waren schon immer relativ predictable, behaupte ich jetzt mal vorsichtig, denn man weiß es ja, wenn du mal bei SAP drin bist, das dauert, also teilweise ist das so verflechtet mit deinem Unternehmen, dass du, ich habe mal Hochrechnungen gelesen von bis zu 3 Monaten würde dein Unternehmen komplett in Stillstand geraten, wenn du von SAP weg möchtest, je nachdem, in welchen Bereichen du die
Ja, das ist das
Software dann
Problem,
hast,
genau. Aber
ja.
das ist auch das Problem, wieso sie sich so schwer tun, seit langem die Umsätze in die Cloud zu shiften, weil auch das eben ein Riesenaufwand ist und die
Ja.
Kunden da keine Lust drauf haben, weil das extrem teuer ist. Ich habe letztens wieder einige Berichte gesehen, na, was für ein Aufwand das ist, da von diesem Lizenzmodell rein in die Cloud zu gehen oder dieses HANA und so weiter abzuschließen. Das wollen sie ja
Ja.
die ganze Zeit und das ist wohl auch mittlerweile ziemlich aggressiv, wie sie dort vorgehen, weil sie die Kunden dort reindrücken wollen, aber
Ja.
viele Kunden scheuen das eben, weil das halt so nicht so ein Projekt ist von einer Woche, sondern bei großen Konzernen oder so halt Monat oder Jahre sogar dauert. Ne?
Ja,
Und dann
und
kann trotzdem noch vieles schief gehen und das ist so aktuell das Problem. Ja, und bei SAP, ich glaube, die Zahlen, du hast gesagt, ne, die kamen ganz gut an. Das Cloud-Wachstum ist weiter hoch, aber es ist immer auch immer hier
16, ja.
bereinigt und dies und das und jenes und so weiter. Ne? Und wenn man die mal
Ja.
vergleicht mit Salesforce zum Beispiel, dann lief halt eine Salesforce deutlich besser.
Also die Cloud Revenues, die sind um 16% gewachsen, aber eben die Software-Lizenzen, Software-Support, die sind halt deutlich zurückgegangen. Das Operating Profit ist um 11% gewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen so die positive Aspekte gesehen haben, dass es also sehr viel rentabler auch ist, wenn man in die Cloud dann reingeht. Aber ich muss trotzdem sagen, also für die Wachstumsraten, vor allem jetzt auch mit Hinblick, wie SAP in den letzten 12 Monaten gelaufen ist, hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich glaube, damit kann man das ganz gut abschließen. Ihr merkt schon, ja, bei SAP ist jetzt ein Unternehmen, wo ich nicht
Also
eine halbe Folge reden
ich
muss.
grätsch noch mal kurz dazwischen. Also
Ja,
ich fand die
mach das.
Zahlen echt nicht so schlecht. Sie haben sich dieses Jahr, also sie haben ja auch einen recht neuen CEO, den Christian Klein, der bringt, glaube ich, zumindest echt neue Dynamik rein. Und die Aktie hat sich jetzt seit Anfang 23 gut entwickelt, weil sie wirklich auch vorankommen mit den Cloud-Umsätzen. Die haben das sogar beschleunigt und erwachsen, zumindest währungsbereinigt, wollen sie 8 bis 12% wachsen, was ja gar nicht so schlecht ist bei dem. Man muss ja auch immer gucken, wie ist gerade aktuell so die wirtschaftliche Lage. Von daher sieht das gar nicht so schlecht aus. Und der Backlog im Cloud-Bereich ist um 25% sogar gewachsen. Bei der Cloud S4HANA ist man um 67% sogar gewachsen. Ja, aber ihr müsst euch mal den Chart so anschauen seit 2018. Das geht wirklich so, wie so eine Rutsche, geht das da hoch und runter. Und jetzt haben wir uns von diesem Tief Ende 22, da sind ja alle Tech-Werte auch stark gefallen, haben wir uns gut entwickelt und die SAP-Aktie hält sich, man muss es sagen, viel, viel besser auch als der DAX, ja. Und das, ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass man den Free Cashflow wieder deutlich gesteigert hat und dass der Markt zumindest so ein bisschen Vertrauen fasst. Aber ja, ich kann deine Skepsis auch so ein bisschen nachvollziehen, ja. So dieser trotzdem dieser ganz, ganz große Cashbringer oder Umsatztreiber sind sie halt eben nicht. Sie hatten aber auch zuletzt nochmal zum Beispiel ein Unternehmen gekauft, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen, die genau anderen Unternehmen dabei helfen wollen, um in diesem Cloud-Bereich diesen Umstieg zu schaffen. Und das ist natürlich dann prädestiniert dafür, mit Hilfe von diesem Unternehmen, das haben sie, glaube ich, echt teuer gekauft, da dann Unternehmen dazu zu bringen, auf die Cloud umzusteigen. Mal schauen, ja. Also unterm Strich, die Aktie steht gerade bei 125 Euro. Da stand sie auch schon im April, die läuft jetzt auch schon einige Monate seitwärts, aber ja, der Markt ist zumindest ganz zufrieden gewesen.
Und vor allem mit Hinblick darauf, du hast ein Unternehmen, Cloud, Software, wenn du dann halt in Firmen wie Microsoft, wie Alphabet, und wie sie alle heißen, investieren kannst, meine große Frage, warum sollte ich SAP nehmen? Das ist so halt mein Problem, was ich auch damit habe, weil auch eine SAP macht viele Umsätze im Ausland und nicht nur in Deutschland. Schwierig, ja. Aber es ist ein leidiges Thema, finde ich schwierig immer. Und vor allem auch, weil das Unternehmen wirklich sehr oft auch seine eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnte, auch in den letzten Quartalen immer
Ah,
wieder
das
oft
stimmt, ja.
enttäuscht hat. Ja, deswegen schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja, dann eine Aktie, die lange auch so ein Problemkind war, die diesmal sehr positiv überrascht hat, ist Netflix gewesen. Aber da können wir uns jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen. Wir haben es ja so in der letzten Folge eigentlich prediktet, dass wir eigentlich nur mit positiven Szenarien aktuell rechnen,
Aber
beziehungsweise.
einen Fehler haben wir gemacht, ne? Wir haben davon erst
Okay,
nicht
der.
profitiert, oder?
Bitte?
Es war ein sogenannter Paper Trade. Wir haben einen Gewinn gemacht auf dem Papier. Wir haben es ja nicht gehandelt. Also ich zumindest nicht. Ich bin nicht reingegangen in die Aktie. Ja, das war krass. Also
Ich bin ja zum Glück kein Trader, deswegen den Schuh brauche ich mir da nicht anziehen, ja. Aber ansonsten, ich muss sagen, ich war von den Zahlen auch sehr positiv überrascht. So, damit hätte ich nicht gerechnet. Das war aber mit Sicherheit, wir hatten ja drüber gesprochen, so One Piece-Effekt wird mit Sicherheit zu sehen sein. Aber ich glaube, man merkt eben auch immer mehr, dass Account Sharing immer mehr, ja, unterbohrt oder ja, unterbrochen wird, je
das
nachdem, wie man
hilft
es nennen möchte.
brutal, ne? Das ist
Ja.
eigentlich war das fast schon so eine Art No-Brainer, weil wenn man wirklich, die haben das ja gesagt, und wirklich, wenn du mal rumgefragt hast, wie viele Leute da wirklich mit zu fünft in irgendeinem Account waren, das war eigentlich so offensichtlich, und das, klar, nicht jeder wird da mitmachen, und viele haben gesagt, mir doch egal, ich nehme kein Netflix mehr, brauche ich nicht, ja. Aber
Ja,
das ist ja
das
immer
ist
zwischen dem,
Quatsch,
was
ja.
Leute sagen, auch von wegen, ja, ich nehme kein WhatsApp mehr, hieß doch auch schon
Ja,
tausendmal. Aber am Ende, ne, sind sie dann doch dabei, und das haut voll rein. Also sie haben ja über 8 Millionen neue Kunden bekommen, und das war halt doch richtig, richtig gut, muss man sagen.
nee, die sind über 20 Millionen neue Kunden tatsächlich, ja. Also die Global Streaming Paid Memberships, die sind von 223 Millionen.
Ach so,
Ach so, du
echt?
meinst zum Vorquartal, Entschuldigung,
Genau,
ja.
ja, zum
Zum
Vorquartal, genau.
Vorquartal sind es
Ja.
24 Millionen plus und zum
Ah.
Vorquartal auch, sind sogar
8,8
knapp
waren
fast
das.
9 Millionen, ja.
Ja.
Und eben, du musst ja auch mal die Frage, was wollen die Leute gucken auf RTL 2 Harz und Herzlich oder ja, täglich die Benz-Baracken, wo fünfmal die Woche dann kommt. Es gibt ja kaum Alternativen. Ja, gut, jeder hat einen Amazon Prime-Account, da kann man natürlich schon einige Sachen anschauen, auch mit Werbung mittlerweile. Aber ansonsten die Umsätze, 8,5 Milliarden, sind um 8% nach oben gegangen. Das Operating Income ist um nee, warte mal, das ist die Operating Margin. Die ist aber um 3 Prozentpunkte nach oben gegangen. Also Operating Income deutlich im zweistelligen Bereich gewachsen und das Net Income. Aber, weil ihr wisst ja auch, ich habe immer relativ negativ über Netflix gesprochen, auch Free Cashflow vervielfacht. Also ich will ja auch die ganzen positiven Aspekte nennen. Die Frage ist natürlich nur, wie nachhaltig ist jetzt, für mich ist dieses Account Sharing, das Stoppen, das ist für mich ein langgezogener Einmaleffekt. Also man weiß jetzt, das kommt, das ist predictable, das wird es dann in Zukunft nicht mehr geben, das Account Sharing. Aber wie will Netflix dann weiter wachsen? Das ist so für mich das Problem. Und wenn ich mir dann eben auch so ein bisschen in die Bilanzen reinschau, man merkt da halt einfach schon, wie teuer das Ganze halt trotzdem ist. Also sie bewerten so aktuell auch ihren eigenen Content mit über 30 Milliarden Dollar. Also das steht so in den Büchern dann eben drin in der Bilanz. Das ist natürlich auch eine Frage, Content Assets, ist das Ganze wirklich über 30 Milliarden wert? Ja, schwierig. Es muss ja dann noch irgendwann mal wieder raus aus den Büchern. Es ist halt unheimlich investitionsaufwendig. Das ist so mein großes Problem, was ich mit Netflix habe. Aber das soll, wie gesagt, nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen diesmal wirklich sehr gut waren und ich bin mal gespannt, ob man da vielleicht auch bei Disney ein bisschen was sieht, dann in den nächsten
Ich
Streaming-Zahlen.
glaube nicht.
Es könnte nämlich diesmal tatsächlich sein, dass diese positiven Effekte wirklich Netflix-only waren. Eben
Glaube
Stoppen von
nicht.
Account Sharing. One Piece sollte man nicht unterschätzen. Ich bin mir sicher, die ein oder andere Million an neuen Zuschauern ist tatsächlich aufgrund von One Piece zurückzuführen. Deswegen könnte also sein, dass so diese dieser Gedanke gar nicht so aufgehen würde, dass man sagt, okay, jetzt rechne ich auch mit positiven Disney-Plus-Zahlen,
Auch
sollten wir uns
dann.
auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dann gucken wir mal, wenn die Disney-Zahlen rauskommen, ob da unsere Gedankengänge dann richtig waren, ja.
Genau, ich kann auch ein paar Sachen hinzufügen. Ich hatte nämlich auch da gestern bei uns drüber
Gerne, ja.
geschrieben. Das werbefinanzierte Modell ist mit 70% gewachsen und jeder Dritte aktuell entscheidet sich aktuell für dieses Modell. Und was man nicht vergessen darf, ne, der Free Cashflow, du hast ja gesagt, der war sehr stark. Da hat man die Prognose erhöht. Statt mindestens 5 Milliarden sollen es jetzt 6,5 Milliarden werden. Aber das liegt natürlich auch daran, dass es Verzögerungen gab bei der Content-Erstellung. Ich glaube, wir hatten letztes Mal auch über Wednesday gesprochen und so. Es gab ja
Ja.
diese Autorenstreiks,
Genau, ja.
Schauspielerstreiks. Ich glaube, zum Teil hat man sich geeinigt. Aber klar, dadurch spart man jetzt aktuell Geld und das wird man aber vielleicht dann die Jahre drauf wieder oder nächstes Jahr dann ein bisschen mehr
Da wird es dann
ausgeben. Aber
wieder
man muss schon
Einmaleffekte
sagen, ne?
geben, dann,
Genau,
ja.
aber die
Ja.
Zahlen waren trotzdem echt extrem gut und ich glaube, das ist diesmal nicht sippenhaftmäßig, dass da jetzt alle anderen Streaming-Anbieter
Nee.
profitieren, sondern dass das eher Netflix zum einen, weil sie eben weiter guten Content fahren, muss man sagen,
Ja.
und weil sie eben diese Geschichte haben mit dem Account Sharing und auch inwiefern das jetzt Disney Plus wirklich hilft. Ich bin da doch eher skeptisch. Ich glaube, Disney hat ja sogar immer jetzt zuletzt auch wirklich viele Abos verloren, ne? Und Netflix hat ja sogar immer mal wieder die Preise recht kräftig auch angehoben. Und scheinbar ist den Leuten das Netflix-Abo doch so wichtig, dass wenige kündigen. Das haben sie auch diesmal gesagt. Ich glaube, die Kündigungsrate ist weiter sehr gering. Und du hast ja noch die Frage gestellt, wie können sie vielleicht in Zukunft wachsen? Sie wollen ja jetzt auch in diesen Bereich mit Live-Sports gehen, aber weniger, dass man so Übertragungsrechte kauft, wie es ja zum Beispiel Amazon macht, sondern die machen jetzt zum Beispiel so ein Event, The Netflix Cup, wo Promi-Golfspieler gegen anscheinend die Schauspieler von irgendeiner Formula One-Serie von Netflix
Okay.
antreten. Ne, solche Sachen halt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Dann hatten wir ja letztes Mal das Thema, dass sie hier Netflix House machen wollen, also so eine Art Themenpark und so weiter. Es gibt schon so ein paar Möglichkeiten, aber
Ja.
du hast recht, ne? Also diese Geschichte mit den Account-Sharing, das wird natürlich jetzt nächstes Jahr dann auch irgendwann wieder abebben,
Das
denn
weiß man jetzt und das ist ergo dann halt auch
genau.
eingepreist. Ja, aber trotzdem freut mich auf jeden Fall für die Netflix-Aktionäre. So, und ich würde sagen, als abschließende Aktie nehmen wir noch AT&T mit rein. Ja, also die Dividendenaktie, die stark polarisiert hat, auch so in den letzten Jahren. Die Revenues, die sind um 1% gewachsen auf 30,4 Milliarden Dollar. Allerdings die Total Operating Expenses, also sprich die Kosten, die sind um 2,2% gewachsen. Daher ist das Operating Income um fast 4% rückläufig gewesen. Sie hatten dann auch noch im Vorjahr hatten sie bei den Other Incomes eine größere positive Einmalbelastung, weshalb dieses Mal dann auch das Net Income um über 40% rückläufig gewesen ist. Und ich habe mal vorher reingeschaut, bei AT&T ist ja immer so das ganz große Problem ihre Verschuldung. Die haben ja über 120 Milliarden Dollar an Schulden, 126 Milliarden. Und ich habe mal im Vorfeld reingeschaut, die müssen alleine aktuell pro Jahr 6 Milliarden Dollar an Zinsen bezahlen für ihre Kredite. Also die haben teilweise nur noch einen Zinsdeckungsgrad, der im zweistelligen Bereich ist. Also Zinsdeckungsgrad ist, wenn du dein EBIT, normalerweise nimmst du dein EBIT dafür, also dein operatives Ergebnis, zu wie vielfach das deine Schulden, also deine Zinsaufwendungen deckt sozusagen. Ja, und da brauchst du halt in der Regel, ja, also eigentlich einen deutlich dreistelligen Bereich oder sogar viele Unternehmen haben einen vierstelligen Bereich, die da gut aufgestellt sind. AT&T war hier teilweise im zweistelligen Bereich, ja, also dass das operative Ergebnis teilweise das Ganze nicht mal unbedingt decken konnte oder eben nur zu irgendwie 50, 60%, wenn ich es mal richtig geschaut habe. Das war aber zu, also je nachdem, wann man geschaut hat, sie hatten auch schon bessere Phasen, das ist bei ihnen auch stark schwankend zuletzt gewesen. Da war ja auch viel los bei dem Unternehmen und wir haben hier jetzt halt zuletzt ein Net-Income in dem Quartal gehabt von 3,4 Milliarden. Also wenn du dir das mal anschaust, das ist fast mal hochgerechnet, fast ein halbes Geschäftsjahr, was die nur mal brauchen, um ihre Zinszahlungen zu decken für die Kredite.
Ja.
Ich weiß nicht, wie findest du AT&T? Ist ja immer wieder so eine hoch, also so eine
Ja.
starker Dividendenausschütter oder vielleicht sogar ein Short, weil zuletzt gab es ja nicht viel zu gewinnen mit AT&T über die letzten Jahre. Wie siehst du die
Ja,
Aktie?
ach, ich fort würde ich da auch nicht gehen, aber ja, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut und so, ne, und die Verschuldung, für mich gibt es da definitiv spannendere Aktien. Aber die Aktie hat ja sogar auf die Zahlen positiv reagiert. Ich habe gerade nochmal reingeschaut. Der Cashflow war wohl besser als erwartet und da hat man sogar die Prognose leicht angehoben. Free Cashflow soll jetzt bei rund 16,5 Milliarden liegen. Also sie produzieren ja schon noch viel Cash, aber trotzdem mit der Verschuldung. Also ich habe ja gesagt, ich habe T-Mobile US im Depot und das reicht mir im Telekom-Sektor. Ja, aber das ist gestern hat sie dann, also sie stand gestern auch schon teilweise höher, hat dann auch wieder Intraday ein bisschen abgegeben, notiert aber deutlich über den Jahrestief, so 8% jetzt und so. Aber ja, ich für mich ist die Aktie nicht wirklich interessant.
Ja, vor allem im aktuellen
Ja,
Umfeld. So,
genau.
dann haben wir jetzt noch schön knackig zum Schluss AT&T mit reingenommen, weil es eben viele doch interessiert. Wie gesagt, ja, zwar schöne Cashflows oder so, aber wenn du da halt einen großen Teil davon für deine Zinsaufwendungen loswirst, ist halt die Frage, wie willst du da die Schulden langfristig oder halt auch mal ein bisschen schneller abbauen dann, ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder recht herzlich. Lasst einen Daumen nach oben da, folgt uns, teilt uns, also sagt's allen euren Freunden, nervt sie, bombardiert sie mit
Werf
unserem
bei den Nachbarn
Kanal-Link.
in Briefkastenzettel ein, gell?
Genau. Heute schon den Aktientalk Podcast geschaut, finde ich ein sehr guter Ansatz. Ja, solltet ihr auf jeden Fall so umsetzen. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann kommende Woche
Ciao,
wieder. Macht's
ciao.
gut. Ciao, ciao.